Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Einen schönen Tag zu unserer neuen Folge Frisch serviert Verrechnungspreise, die 116. Folge von Frisch serviert und unsere vierte Folge der Unterkategorie Transferpricing. Mit dabei sind wieder meine Kollegin Kati Fieler von PwC Hamburg und Christoph Richter von PwC Nürnberg und ich selbst, Nils Pippard. Wir sprechen heute über ein Thema, das gerade viele Steuerabteilungen umtreibt, hoffentlich von den Kolleginnen und Kollegen nicht unterschätzt wird, das Country-by-Country-Reporting, genauer gesagt das Public-Country-by-Country-Reporting. Und wenn ich sage unterschätzen, dann insbesondere vor dem Hintergrund, da das aktuell nicht nur mehr ein Steuerthema ist, nicht nur mehr ein Compliance-Thema ist, sondern sehr häufig auch ein Kommunikationsthema.
In der Tat, Nils, wir sind jetzt nicht mehr in der CBCR-Welt, wie wir es früher hatten, nämlich als Reporting- oder Dokumentationsthema, sondern es geht jetzt wirklich um die Kommunikation, weil nämlich diese Informationen, wir besprechen das ja gleich noch im Detail, nicht mehr nur der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werden, sondern der interessierten Öffentlichkeit. Und man kann sich dann eben überlegen, wer sich das alles angucken wird in Zukunft. Und davon ausgehen kann man sicherlich, dass die Medien sich das anschauen werden. Wir hatten solche Fälle ja in der Vergangenheit auch schon, wo sich das ZDF zum Beispiel mit der Gewerbesteuer von Bayer auseinandergesetzt hat. NGOs werden sich das sicherlich auch mal angucken und vielleicht mal in Einklang bringen oder in den Vergleich bringen mit der ESG-Strategie von dem Unternehmen. Investoren wird sicherlich auch interessieren aus den unterschiedlichsten Gesichtspunkten heraus. Und aus diesen Gründen wird sich auch der Aufsichtsrat gerne damit beschäftigen wollen. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Also es ist ein ganz anderer Kontext, in dem wir jetzt unterwegs sind.
Und das sollten wir auch ziemlich schnell tun, weil für Kalenderjahr gleiche Unternehmen der erste Bericht für das Geschäftsjahr 2025 bereits bis zum 31.12.2026 veröffentlicht sein muss. Das heißt, nur aber mal los, würde ich sagen.
Ganz genau. Und da können wir uns eine Reihe von Fragen stellen, nämlich insbesondere, wie gut kann man denn selbst erklären, was in dem Bericht wirklich drinsteht? Wie sicher kann man ausschließen, dass Zahlen falsch interpretiert werden? Und wie kann man auch sicherstellen, dass die Verrechnungspreise oder die Transferpricing Strategy wirklich zu den öffentlichen Zahlen passt? Also, wie wir das alles zusammenbringen, darüber lohnt sich zu sprechen. Aber vielleicht, Christoph, starten wir mal mit ein paar Grundlagen. Wie unterscheiden sich denn die beiden Arten des CBCRs, das Non-Public vom Public CBCR?
Ja, genau. Das ist genau die Abgrenzung. In der Vergangenheit haben wir uns immer mit dem steuerlichen oder manche nennen das auch BEPS-CBCR befasst. Und genau da kommt es ja auch her, als einer der drei Teile in der Endausbaustufe, würde ich sagen, der Verrechnungspreisdokumentation. Das wurde erstellt in der Vergangenheit eben für die Finanzverwaltung. Man hat es bei einer Finanzverwaltung abgegeben und die Finanzverwaltung haben es untereinander ausgetauscht. Und es war insofern dann eben nicht öffentlich, also nur in der Sphäre der Finanzverwaltung unterwegs. Und die Idee der OECD aus dem BEPS-Projekt heraus war eben, da so eine Risikoanalyse schon mal zu haben für große Unternehmen, eben über 750 Millionen Euro. Und die Datenbasis, die wir hier haben, sind natürlich steuerliche Daten, mit denen wir sonst bei den Verrechnungspreisen dann eben auch zu tun haben. Beim Public CBCR, und der Name sagt das ja natürlich schon und wir hatten es eben auch schon, sind wir in einer anderen Sphäre unterwegs. Es soll jetzt eben für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und zwar mit dem Ziel, Transparenz zu schaffen. Und ich meine, die EU hat es auch so formuliert, um eine öffentliche Kontrolle möglich zu machen. Das finde ich recht interessant. Da kann man sich sicherlich auch lange Gedanken drüber machen, ob das eigentlich alles so richtig ist und wird man vielleicht auch in der Zukunft noch. Aber das ist jetzt erstmal so die Idee gewesen aus dem Public CBCR. Und die Daten, die da hineingehen, sind natürlich in erster Linie Konzernabschlussdaten. Schauen wir, glaube ich, auch gleich noch ein bisschen genauer rein. Ich glaube, in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, die wir jetzt so gesehen haben, gibt es da schon eine recht große Überschneidungsmenge zwischen den CBCR-Daten und den Public CBCR-Daten, weil natürlich die gleichen Leute damit befasst sind, dass auch ähnliche Prozesse sind oder im besten Fall die Prozesse ineinander greifen. Aber es gibt eben auch Unterschiede. Und der große Unterschied ist natürlich vor allen Dingen der Adressatenkreis, also eben die öffentliche Wirksamkeit dieser Daten.
Genau, man hat also in der Konsequenz mindestens diese zwei verschiedenen Berichte, die ich managen muss, mit all ihren Datenunterschieden und wo ich eben in der Lage sein muss, die auch zu erklären, der interessierten Öffentlichkeit wie NGOs oder anderen und eben der Finanzverwaltung im Falle von Rückfragen beim Non-Public CBCA.
Ich glaube, das ist in der Tat so, wenn man sich fragt, steuerliche CBCA versus Public CBCA. Du hast ja schon gesagt, ich muss es trotzdem nochmal wiederholen. Steuerliche CBCA ist ein rein oder ein internes Tool und dient im Prinzip der risikoorientierten Prüfung durch die Finanzverwaltung. Damit hat die Öffentlichkeit nichts zu schaffen, während Public CBCA tatsächlich ein öffentlich zugängliches Datenwerk ist. Und natürlich können, müssen aber nicht die beiden CBCA-Formate voneinander abweichen, was die Daten angeht. Wir kommen später nochmal drauf. Es gibt ein Wahlrecht, das steuerliche CBCA hier anzuwenden. Aber es kann auch sein, dass wenn man nach den Bilanzrichtlinien geht, die CBCA-Daten voneinander abweichen. Das kann den Umsatz betreffen, das kann den Steueraufwand betreffen oder Währungsumrechnungen betreffen.
Wie ist das für dich, Nils, aus Unternehmenssicht, so wie du es jetzt erlebst? Sind wir hier eher trotzdem bei einer Art Steuerbericht oder ist es auch schon vielleicht sogar aktiv wahrgenommen als ein Kommunikationsinstrument?
Ich würde sagen, ganz klar beides. Wenn man auch, sag ich mal, von Freudenberg, also meinem Unternehmen, abstrahiert. Wir haben ja bei uns eine Sonderregelung, auf die wir später noch zu sprechen kommen, weshalb vielleicht gerade das EU-Public-CBCA für viele Familienunternehmen nicht ganz so viel Relevanz hat wie für manches börsennotierte Unternehmen. Aber ich würde sagen, es ist definitiv beides. Ich muss mich also ins Benehmen setzen, auch mit externen Unternehmenskommunikation und sehr gut, denke ich, mich darauf vorbereiten, wenn Fragen dazu kommen. Das trifft vielleicht gerade die Kollegen, die im börsennotierten Umfeld tätig sind, damit vielleicht auch schon Erfahrungen haben, weil es auf der Hauptversammlung beispielsweise Fragen zu Steuerpositionen gibt oder weil sie vielleicht schon sogenannte Tax Transparency Reports veröffentlichen. Aber das Thema EU-Public CBCA wird hier definitiv dem Thema mehr Bedeutung beimessen, sodass der Fokus zumindest auch auf der Kommunikation liegt.
Dann geht es ja nur noch zu klären, wer betroffen ist. Und das wird häufig unterschätzt. Das ist leider wie immer recht komplex. Und Nils, du wirst uns nachher auch nochmal einen besonderen Einstieg in die Komplexität geben. Ich würde erstmal ganz kurz die drei Formen, die wir üblicherweise sehen, darstellen. Also wer ist betroffen? Im Szenario 1 haben wir eine EU-Muttergesellschaft oberhalb der Umsatzschwelle. Das ist eigentlich relativ einfach. Der EU-Konzern mit konsolidiertem Umsatz von größer 750 Millionen, du hast es eben schon gesagt, Christoph, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Und dann ist die Frist zur Veröffentlichung 12 Monate nach Bilanzstichtag. Und wenn wir Geschäftsjahr gleich Kalenderjahr haben, wäre das jetzt der 31.12.26. Was wir da hin und wieder sehen, ist, dass Teilkonzerne übersehen werden, Joint Ventures zum Beispiel, die konsolidiert werden, oder aber, dass die Umsatzschwelle schlichtweg falsch berechnet wird, Einzelabschluss versus Konzernabschluss. Szenario 2, wir haben eine EU-Tochter eines Drittstaatkonzerns, also kein Konzern mit Headquarter in der EU. Hier haben wir alle Tochtergesellschaften von Nicht-EU-Konzernen, die dort betroffen sind, wenn die EU-Tochter selbst größer 750 Euro Millionen Umsatz hat oder die Muttergesellschaft ein steuerliches CBCA veröffentlicht, zum Beispiel wie es in den USA der Fall ist. Und auch hier haben wir eine Veröffentlichungspflicht von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag der EU-Tochter. Das kann bei der Datenbeschaffung zu Problemen führen, weil die mitunter komplex sein kann, wenn die Muttergesellschaft keine CBCA-Daten liefert. Und die Aggregation von Drittstaaten kann hier ebenso recht kritisch werden. Dann hätten wir noch den dritten Fall. Da geht es um Betriebsstätten, um den 264a HGB und um Teilkonzerne. Die Betriebsstätten müssen hier separat ausgewiesen werden. Sie gelten selbst als Constituent Entity und Teilkonzerne, die nicht voll konsolidiert werden, müssen ebenfalls ausgewiesen werden. Das heißt, wir müssen eine recht aufwendige Strukturprüfung machen, wer jetzt wirklich betroffen ist vom Public CBCA. Und Nils, ihr habt das bei euch ja sehr intensiv gemacht.
Genau, also wenn man das Beispiel der Freudenberg-Gruppe mal nimmt, dann sind wir ein Unternehmen, was definitiv über der Umsatzschwelle liegt von 750 Millionen Euro. Das heißt, nach IFRS haben wir grob einen Umsatz von 12 Milliarden Euro. Wir erreichen also das Non-Public CBCA, seit es das gibt, seit 2016, also beim Bundeszentralamt für Steuern ein. Wenn man sich jetzt mit dem Thema EU-Public CBCA beschäftigt, dann muss man sehen, dass es für Personengesellschaften als Ultimate Parent Sonderregelungen gibt, soweit diese Personengesellschaften eine natürliche Person als vollhaftenden Gesellschafter haben. Diese Teilkonzerne oder diese Konzerne müssen dann nämlich kein EU-Public CBCA einreichen, sodass wir also seitens Freudenberg zwar das Non-Public CBCA abgeben, aber kein EU-Public CBCA. Wir sind aber freilich im Scope dann der australischen Public CBCA-Regelungen, zu denen wir später noch kommen, weshalb uns das Thema dann auch betrifft. Und insbesondere zur Datenbeschaffung und zur Aufbereitung dieser Daten, gerade auch was das Thema Teilkonzerndaten, Joint Venture oder Betriebsstätten anbetrifft, das vertiefen wir dann später nochmal, wenn wir über Prozesse auch sprechen. Ein Element, was ich aber noch anführen will, ist bei dieser ganzen Implementierung und bei diesen verschiedenen Szenarien das Thema der Notifications. Ich muss also konzernweit auch sicherstellen, dass meine Tochtergesellschaften die Informationen besitzen, dass sie Bestandteil eines CBCA sind oder welche Ultimate Parent Entity dieses CBCA abgibt, damit dann die entsprechenden FISZI in den Sitzstaaten der Tochtergesellschaften wissen, wenn die Informationen vom deutschen Fiskus mit ihnen geteilt werden, zu welchem Konzern diese Entity gehört und in welchem Rahmen sie sich dann eben diese Zahlen, näher anschauen können.
Dann lass uns mal noch ein bisschen bei den internationalen Entwicklungen bleiben. Du hast es ja eben schon angedeutet, Nils. Das Public CBCA ist kein EU-Phänomen, sondern wir müssen internationale Entwicklungen genauso beachten. Und besonders spannend im Moment finde ich Australien, weil hier zeigt es sich, dass die Anforderungen durchaus unterschiedlich sein können.
Absolut. Also die Australier sind den Europäern nachgefolgt bei den Public CBCA-Regelungen und wir haben allerdings hier auch ein paar Unterschiede zur EU. Also das eine ist freilich die Anwendungsschwelle. Wir haben ja beim EU-CBCA, wie schon gesagt, die 750 Millionen Euro. In Australien hängt es am Konzernumsatz von mindestens 1 Milliarde australischen Dollar. Das sind grob 600 Millionen Euro. Und auch an Gewinnschwellen, die in Australien erreicht werden müssen. Und wenn man sich mit dem Datenmodell etwas intensiver beschäftigt, dann will ich gerne mal zwei Beispiele machen, nämlich wie granular muss ich das CBCA ausweisen, EU Public CBCA versus Australien. Und insbesondere, welche Unterschiede gibt es bei den Umsätzen? Und wenn wir uns dem ersten Thema widmen, dann ist es in Australien so, dass ähnlich wie im EU-CBCA, dass ich für die Staaten, die nicht black oder grey listed sind in Australien und Australien, dass ich die aggregiere in eine Zeile, also quasi Rest of World, für Australien aber dann ausweise Staaten, die blacklisted sind. Also in unserem Fall sind das dann beispielsweise Staaten, in denen wir eine geschäftliche Aktivität haben, wie zum Beispiel Hongkong, was man separat ausweisen muss, oder auch die Schweiz, die man separat ausweisen muss. Und in der EU geht es zwar auch um grey-listed countries, die ich extra ausweisen muss, aber natürlich insbesondere oder separat ausweisen muss, aber insbesondere natürlich die EU-Staaten und auch Rest of the World aggregiert. Ja, das heißt, ganz simpel gesprochen, wenn ich mir die Zeilen im Public CBCA anschaue, dann gibt es da schon mal signifikante Unterschiede zwischen EU-Public CBCA und dem australischen Public CBCA. Das Gleiche gilt für einzelne Kennzahlen, wie beispielsweise die Umsätze. In Australien ist es so, dass ich Umsätze, die innerhalb eines Landes getätigt werden, dass ich die bereinigen muss und nicht im australischen Public CBCA darstelle. Und es kann dann auch weitere Unterschiede geben, beispielsweise bei den Ausweis der Mitarbeitern. Stelle ich da ab auf die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter oder auf sogenannte Full-Time-Equivalence? Das heißt, wenn man sich im Detail damit beschäftigt, dann stellt man sehr schnell fest, dass man eigentlich unterschiedliche Datenmodelle aufsetzen muss oder eben Ableitungsregelungen treffen muss, um aus einem Datenmodell diese beiden Public CBCAs entsprechend bedienen zu können.
Genau, also wir sehen, es gibt auch dann zwischen Australien und der EU nochmal Unterschiede, obwohl die Datenbasis vielleicht hier und da ähnlich sein kann, aber eben gerade die Aggregation ist eine andere, es ist ein anderer Ansatz. Und was in Australien ja auch noch dabei ist, ist eine Erläuterung der Steuerstrategie, Approach to Tax wird es da genannt, da habt ihr euch auch schon mit befasst, Nils, ne?
Genau. Glücklicherweise mussten wir da nicht bei Null anfangen, denn auch da ist Australien kein singulärer Vorreiter. Also Unternehmen, die sich mit dem Thema Tax Compliance Management Systeme beschäftigen, haben vielleicht schon drüber nachgedacht, wie eine Tax Culture aussehen könnte oder welche Eckpunkte in einer Tax Culture zu berücksichtigen sind. Das heißt also, das sind Informationen, auf die man aufsetzen kann. Oder Unternehmen, die sich insbesondere mit den Vorschriften im United Kingdom beschäftigen. Dort gibt es ja so ein Risk Screening, was die Finanzbehörden vornehmen. Und man kann ja aktiv Einfluss darauf nehmen durch eine entsprechende Veröffentlichung von Tax Culturen oder ähnlichen Dokumenten, indem man eben deutlich macht, dass aggressive Steuerplanung kein Gegenstand der Steuerstrategie ist. Dass man eben diese Dokumente, die man für andere FISCI schon erarbeitet hat, die eben die Kultur, den Approach widerspiegeln, dass man darauf aufsetzt und eben diesen Approach to Tax dann daraus auch ableitet. Und den kann man dann in Australien, denke ich, gut verwenden oder zumindest das zum Ausgangspunkt nehmen, um den australischen Regelungen Genüge zu tun.
Ja, Steuerstrategie wäre auch nochmal ein eigenes Thema für unseren Podcast.
In der Tat.
By the way, bei PwC angeschaut, die öffentlich erhältlichen Steuerstrategien diverser Konzerne. Und es war sehr spannend, was für Unterschiede oder doch Gemeinsamkeiten auch dann in den Steuerstrategien stecken. Aber nicht unser Thema heute. Heute nochmal, also Australien, Sonderfall, sollte jeder prüfen, ob er betroffen ist. Wir brauchen ganz klar eine konsistente Storyline, wie wir mit EU und australischen Anforderungen umgehen und wie zu erwarten, wird es kritische Fragen geben, auf die wir uns alle sehr gut vorbereiten müssen, um dort sehr gute Antworten liefern zu können. Das Public CBCA, um das mal zusammenzufassen, ist kein reines EU-Thema, das heißt, es wird global und Australien zeigt uns, die Anforderungen werden strenger und wir müssen uns alle auf mehr Transparenz vorbereiten.
Ganz genau. Und in dem Zusammenhang ist ein ganz spannendes Thema, sich mal mit den Daten und den Prozessen zu beschäftigen, wie man zu solchen Anforderungen oder zur Erfüllung solcher Anforderungen kommen kann. Und sollte es da Kolleginnen oder Kollegen denken, die meinen, das Public CBCA oder CBCA allgemein ist ein reines Steuerprojekt, ein reines Steuerthema, dann würde ich sagen, das ist falsch. Das verkürzt eigentlich zu sehr das Thema. Freilich hängt es immer davon ab, wie eine Konzernsteuerabteilung innerhalb des Unternehmens organisiert ist. Aber ich kann aus meiner ganz eigenen praktischen Erfahrung sagen, dass zumindest auch das Konzernrechnungswesen ein ganz zentraler Player ist in diesem Bereich. Auch die IT, wenn es um die Zurverfügungstellung, die Abstimmung der erforderlichen Infrastrukturen einfach geht. So dass man also zumindest mal diese drei Abteilungen sehr eng gemeinsam denken muss. Und wenn wir das Thema Konzernrechnungswesen vielleicht noch etwas vertiefen, dann kann ich vielleicht aus meiner Praxis noch mal schildern, dass bei uns die Hoheit systemtechnisch und vom Prozess zu dieser Datenbeschaffung im Konzernrechnungswesen liegt. Denn wir haben in unserem Unternehmen kein Standalone Tax Reporting System. Das heißt, wir stellen für die Datenbeschaffung auf das Konsolidierungssystem ab. Und es liegt in der Natur der Sache, dass die Hoheit über das Konsolidierungssystem bei denjenigen liegt, die sich mit der Konsolidierung im engeren Sinne auch beschäftigen. Also in unserem Fall dem Konzernrechnungswesen. Und dann waren wir eben veranlasst, ein Mapping durchzuführen von unserem Kontenrahmen der Konzernkonsolidierung auf die entsprechenden Datenmodelle des CBCA oder Public CBCA. Dort, wo wir Informationen weiter anreichern mussten, mussten wir uns eben gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen Gedanken machen, wie wir das am besten tun können. Also müssen wir den Kontenrahmen weiter aufbohren, müssen wir über Questionnaires weitere Informationen erfragen und dann eben einbauen und berücksichtigen? Und wie können wir auch auf Knopfdruck die Daten auswertbar machen und vielleicht sogar schon dazu kommen, dass wir die ein oder anderen Inkonsistenzen in diesen Reports erkennen und dann eben auch schon erklärbar machen können? Das heißt, Datenmodelle, auch der Prozess ist hier ein ganz zentrales Thema. Wenn wir vielleicht etwas tiefer einsteigen und uns anschauen, wo könnten denn Unterschiede und wo könnte genau der Teufel im Detail stecken, dann ist es zum Beispiel auch beim Konsolidierungskreis schon der Fall. Also sich genau anzuschauen, wo habe ich eigentlich meine Joint Ventures? Welche Teilkonzerne habe ich, für die ich vielleicht keine Informationen habe pro Legal Entity, also pro Tochtergesellschaft? Habe ich da nur Teilkonzerninformationen, die mir aggregiert zur Verfügung gestellt werden? Muss ich diese Informationen dann sozusagen weiter aufgliedern, weiter aufbrechen? Das ist also ein ganz wesentliches Thema. Auch habe ich Gesellschaften, die ich vielleicht aus Wesentlichkeitsgründen nicht einbeziehe, aber dennoch berücksichtigen muss. Und auch eines der Klassiker ist, was mache ich eigentlich mit Betriebsstätteninformationen? Denn typischerweise sind Betriebsstättendaten ja nicht Gegenstand des Konsolidierungssystems, was eben nur auf Legal Entity Daten abstellt. Und so waren wir beispielsweise ganz konkret veranlasst, die Betriebsstätten dann wirklich in das Konsolidierungssystem mit aufzunehmen. Dann zunächst erst einmal eine vorgelagerte Konsolidierung zu machen zwischen Betriebsstätte und Stammhaus zur Legal Entity und dass ich das dann eben für Zwecke der Konsolidierung weiter verarbeiten kann, aber dennoch die nötige Granularität habe, um diese Fragestellungen dann entsprechend bedienen zu können. Und das wäre auch, Kathi, eine Extra-Folge wert, wenn man sich mit Betriebsstätteninformationen und der Gewinnung von P&Ls für Betriebsstätten in der Granularität beschäftigt. Denn dann werden Fragen aufgeworfen, die vielleicht im Vorfeld so präzise gar nicht beantwortet worden sind. Ja, wie sieht eigentlich die Bilanz aus? Wie steht eigentlich die Gewinn- und Verlustrechnung aus? Die Abgrenzung im Einzelnen? Insbesondere immer dann, wenn eine Betriebsstätte vielleicht auch nicht an der deutschen Entity dranhängt, an dem man vielleicht auch als Konzernsteuerabteilung näher dran ist, sondern wenn wir über Stammhaus und Betriebsstätte irgendwo in Südamerika sprechen.
Ja, absolut. Die Unterschiede sind schlichtweg da. Vielleicht nur von mir nochmal der Hinweis, das hatten wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Wir haben in Deutschland das verankert im 342H HGB. Wir haben Wahlrecht, natürlich das steuerliche CBC auch für Public CBC anzuwenden. Nichtsdestotrotz, die Kennziffern sind unterschiedlich. Also ich glaube, ich habe 6 im Public und 10 im steuerlichen CBCA. Also man kann nicht einfach 1:1 es kopieren. Und wie du und Christoph auch schon gesagt habt, die Datenbasis muss, und da werden wir gleich noch drauf eingehen, die muss schlichtweg korrekt sein, sonst drohen uns hier enorme Strafen. Aber ich würde sagen, Christoph, vielleicht steigen wir mal ganz kurz ein ins Transfer Pricing und Public CBCA, wie das eigentlich zusammenhängt.
Gerne. Und das ist natürlich jetzt für uns wirklich ein sehr spannendes Thema. Ich würde sagen, ein bisschen hat man das Thema eigentlich früher auch schon gehabt beim, in Anführungsstrichen, normalen CBCR, weil man hat so eine sehr High-Level-Darstellung von Daten aus dem Konzern. Und wenn man nur darauf guckt, wir hatten das eben schon mit der Risikoanalyse, wofür das eigentlich gedacht war, dann bekommt man ja nicht das volle Bild. Also diese Situation hat man eigentlich vorher schon gehabt, dass auch in der normalen BEPS-Welt sozusagen in der Verrechnungspreisdokumentation erklärt werden muss, was im CBCR drinsteht. Also ohne die Dokumentation sich zur Hand zu nehmen, das Local File, das Master File, versteht man eigentlich nicht so richtig, was im CBCR drinsteht. Ne? Und da ist eben auch ja genau die Schnittstelle. Also das, was wir auf einem hohen Aggregationslevel sehen im CBCR oder dann eben auch im Public CBCR, ist ja herzuleiten aus dem, was in unserem Verrechnungspreismodell passiert, was in der Unternehmensgruppe passiert. Und da kann man sich verschiedene Fälle vorstellen oder Situationen, wo man eben sehen kann, dass das nicht auf den ersten Blick vermutlich richtig interpretiert wird. Ne? Und ich glaube, das sind teilweise auch die Fälle, die die OECD ja selber, als das CBCR losgegangen ist, sich vorgestellt hat, wo die Finanzverwaltung besonders hingucken sollte. Wenn man sich vorstellt, man hat einen hohen Gewinn, aber relativ wenige Mitarbeiter, dann könnte man auf die Idee kommen, es handelte sich um eine Briefkastenfirma. Genauso kommt man vielleicht zu der Frage, wie kann das sein, dass eine Routinegesellschaft Verluste macht, vielleicht sogar auch mehrere Jahre. Was sind da die Hintergründe dafür? Oder man kann sich vorstellen, man hat eine IP-Gesellschaft in einem Niedrigsteuerland. Ist das irgendwie ein Steuertrick in Anführungsstrichen? Da sind wir eben viel mehr in dieser Sphäre unterwegs, würde ich sagen, wenn sich eben die interessierte Öffentlichkeit, Medien und so weiter diese hochaggregierten Daten anschauen im Public CBCR und ja schlechterdings gar nicht die Möglichkeit haben, sich die passende Dokumentation dazu anzugucken. Die Finanzverwaltung hat das ja Gott sei Dank. Ob sie das dann immer so ausführlich macht, ist noch wieder vielleicht was anderes. Aber ein Journalist hat diese Möglichkeit halt eben nicht. Und da ist, glaube ich, dann auch der Hase im Pfeffer sozusagen. Man muss sich eben sehr gut darauf einstellen. Wir hatten das eben auch schon mehrfach angesprochen. Es ist eben dann nicht nur ein Steuerthema und nicht nur Kommunikationsthema, sondern es müssen da verschiedenste Bereiche ineinander greifen, damit man eben auch vorbereitet ist, wenn man sich damit konfrontiert sieht, dass vielleicht ein Journalist da Fragen zustellt oder eine NGO.
Und lass mich da noch ergänzen, was ist eigentlich das Zielbild oder die Grundvorstellung, die man von einem Konzern hat, wenn man das CBCA sich anschaut? Also ich will darauf hinaus, ist das eigentlich ein Einspartenkonzern mit einer Legal Entity in einem Land? Oder, wenn ich mal von meinem eigenen Fall hier ausgehe, habe ich einen Mischkonzern, der vielleicht ganz unterschiedlichen Geschäften, ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen mit ganz unterschiedlichen Profitabilitäten nachgeht, mit ganz unterschiedlich verteilter regionaler Präsenz. Und wenn ich dann auf aggregierte Größen schaue pro Land, dann ist natürlich schon die Frage, wie aussagefähig sind diese Werte und welche Ableitung kann ich daraus treffen? Entweder fürs Non-Public CBCA im Hinblick auf Risiken, weil eben dann gar nicht so sehr klar ist, dass das ein Land ist, was nur Routinefertigung beispielsweise beinhaltet oder ein Land ist, was sich nur mit IP-Verwaltung beschäftigt. Und umgekehrt auch fürs Public CBCA, dass eben dann Informationen, die ich vermeintlich dort rauslesen kann, doch nicht rauslesen kann, weil ich eben eine Mischstruktur habe mit ganz unterschiedlichen Geschäftsvorfällen und Modellen, die in einem Land verwirklicht werden. Wo wir wieder bei dem Thema sind, dass eben dann sorgfältige Kommunikation die Regel sein sollte.
Absolut. Das heißt, Transfer Pricing ist nicht nur fremdvergleichskonform, sondern auch kommunikationsfähig und muss richtig in den CBCA-Daten wiedergespiegelt werden. Ich würde sagen, das ist eine Lektion, die wir alle lernen und lernen müssen. Und vor allen Dingen aber muss der Aufsichtsrat und der Vorstand sehr stark sich mit CBCA-Daten befassen. Warum muss er das tun? Die Geschäftsführung ist persönlich verantwortlich für die korrekte inhaltliche Erstellung und die fristgerechte Veröffentlichung von CBCA-Daten, des Public CBCA. Und dafür haftet sie auch für mögliche Geldbußen. Also das ist eine extreme Anwendung hier. Das heißt, die Geschäftsführung ist tatsächlich persönlich verantwortlich. Und darauf oder dazu kommt, dass der Aufsichtsrat eine Prüfungspflicht hat. Und auch der Aufsichtsrat eine persönliche Verantwortung, wenn er seine Prüfungspflicht vernachlässigt und der Gesellschaft dadurch ein Schaden entsteht. Das heißt, wir haben diese Pflichten nicht nur bei offiziellen Aufsichtsräten, sondern auch bei GmbHs mit fakultativen Aufsichtsräten. Sprich, die persönliche Haftung und Verantwortung hier beim Vorstand und beim Aufsichtsrat. Und das ist eine Riesen-Compliance-Verpflichtung für Vorstand und Aufsichtsrat.
Genau, ich darf vielleicht praktisch hier ergänzen, dass, wenn ich von meiner eigenen Praxis hier ausgehe, in unserem Fall der Aufsichtsrat eben dann eine sogenannte Prozessprüfung angestoßen hat. Das heißt, der Abschlussprüfer wurde mandatiert, sich den Prozess anzuschauen und das eben zu analysieren, auch die notwendigen Prozessbeschreibungen, sodass eben nach erfolgter Prüfung und nach erfolgtem Testat der Aufsichtsrat davon ausgehen kann, dass auf Basis dieses Prozesses das CBCA, das Public CBCA, das Australian Public CBCA ordnungsgemäß aufgestellt wird.
Dann würde ich fast mal sagen, wir fassen mal zusammen, was wir die letzten fast 30 Minuten alles hier diskutiert haben. Christoph, magst du anfangen? Was ist dein Key Takeaway?
Genau, was wir, glaube ich, ganz oft jetzt gesagt haben, es ist nicht nur ein reines Steuerthema und nicht nur ein reines Steuerprojekt. Ne? Es gehören andere Abteilungen auch mit dazu, die Kommunikationsabteilung, vielleicht auch Investor Relations, je nachdem, um was für ein Unternehmen es sich handelt. Aber es geht darum, da wirklich abteilungsübergreifend dran zu arbeiten.
Und ich würde ergänzen, man sollte sich sehr Mühe geben und sehr auf das Datenmodell achten. Ich rate hier dringend, Flickwerk zu vermeiden, sondern das Thema einmal versuchen zu durchdringen, einmal ein Datenmodell aufzusetzen, aus dem die Steuerabteilung dann im Idealfall alle diese Anforderungen bedienen kann.
Und meine 5 Cent, Vorstand und Aufsichtsrat müssen involviert sein, sonst drohen hier entscheidende Haftungsrisiken. Und wie schon gesagt, Transferpricing muss kommunikationsfähig sein, sonst gibt es Reputationsrisiken. Jetzt sind wir schon wieder, und das ist unglaublich, wie schnell diese 30 Minuten mit euch beiden hier vergehen. Wir sind schon wieder am Ende unserer Folge und ich würde sagen, wenn Sie weitere Infos brauchen, dann sprecht uns an. Wir helfen gern, jegliche kritischen Fragen zu beantworten, am besten bevor sie gestellt werden. Ansonsten schaltet ein beim nächsten Mal. Wir haben wieder ein spannendes Thema und das bleibt eine Überraschung für euch dabei.
Wunderbar. Besten Dank.
Vielen Dank.
Danke euch.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.